Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit uns allen. Ja, liebe Gemeinde, ich hatte schon vermutet in der Vorbereitung, dass der eine oder andere die Bildauswahl dieses Hintergrundbildes ein wenig verstörend empfindet. Wir gucken gerne glückliche Menschen an. Ist doch damit auf den ersten Blick klar, dass es heute Morgen nicht um eine heile Welt geht. Wir sehen hinter mir den Kopf einer jüngeren Frau, deren Alter schwer einzuschätzen ist, denn man sieht ihrem hageren Gesicht an, dass sie wohl einiges durchgemacht haben muss. Ihre Augen haben die Strahlkraft verloren und zeigen irgendwie einen leeren Blick, der mehr nach außen als nach innen geht. Ihre rechte Hand, den eingeklappten Fingern verdeckt mit den unteren Gliedern der ersten Finger ein Teil des Mundes. Das unterstreicht ihre Nachdenklichkeit und ihre vermutlich offenen Fragen. Bis auf die hohe Stirn ist ihr Kopf mit einem Tuch bedeckt. Ich nenne es einfach mal Krebsmützchen, womit ich mich selbst ja auch gut auskenne. Die Frau sieht jener Frau sehr ähnlich, die ich vor einigen Wochen in einer Reha-Klinik kennenlernte. Wer in eine solche Klinik kommt, bringt nicht nur Kleidung, sondern auch einen Koffer voller Sorgen mit. Darin finden sich tief in die Seele eingegrabene Erinnerungen an medizinisch belastende Behandlungen. Und was den Koffer noch schwerer macht, sind die Ängste vor einer ungewissen persönlichen Zukunft. Bin ich nun auf dem Genesungsweg einer vollständigen Heilung oder auf einem mehr oder weniger langen Weg zu meinem Tod, der hier nur kurz unterbrochen wird? Und damit ist dann auch die von den Ärzten verbreitete statistische Heilungshoffnung verknüpft. Sind es 80%, wie die einen sagen, oder 50-50, wie andere medizinische Gutachten sagen. Genauso kam auch Anne hier an, so nenne ich die bayerische Dame mal. Recht groß ist sie und durch die Chemotherapie bedingt inzwischen zu schlank und natürlich ohne Haare, eben mit Krebsmützchen. In guten Zeiten hatte sie sogar mal für eine bekannte Sportartikelfirma gemodelt. Aktuell ist ihr Gesicht fahl und gezeichnet. Sie hatte erfahren, dass ich vor einigen Jahren mit der gleichen Krebskrankheit des Lymphsystems geschlagen war wie sie. Diese Form hat allerdings, von den ganzen Unterdiagnosen mal abgesehen, zwei große Typen, Typ A und Typ B. B mit der weitaus schlechteren Prognose. Ich selbst gelte seit vielen Jahren als geheilt und sehe hoffentlich auch so aus. Als Anne mir das erste Mal gegenüberstand, sagte sie durch die FFP2-Maske, die sie immer noch trug, nach dem Begrüßungshallo: Du hattest den guten Typ B, richtig? Nein, falsch, sagte ich. Ich war Typ A, der Typ B, Entschuldigung. Das gab ihr einen unerwarteten Hoffnungsschimmer, denn sie sah sich schon auf dem Todesweg, den sie für ihr Alter schon gar nicht akzeptieren konnte. Und mit dem, ihre Hand wies nach oben, habe ich irgendwie abgeschlossen. Aha, so entnahm ich dieser Bemerkung. Mit dem hatte sie also durchaus vor ihrer Krankheit zu tun. Aber der, nennen wir ihn Gott, hatte sie nicht bewahrt vor der schlimmen Krankheit. Und damit war auch die Frage in den Koffer gekommen: Warum gerade ich? Gibt es ihn überhaupt? Tja, das nächste Bild geht auch in die Richtung: Gibt es ihn überhaupt? Gehe ich nach Osten, so ist er nicht da. Gehe ich nach Westen, so spüre ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so schaue ich ihn nicht. Verbirgt er sich im Süden, so sehe ich ihn nicht. So jedenfalls erfuhr es auch unser bekannter Leidensgenosse, der es mit ihm zu tun hatte, angesichts eines unverhofften Schicksals und Lebensgewittern aus heiterem Himmel. Sein Name ist sprichwörtlich geworden, wir kennen ihn alle, Hiob. Der Predigtext steht in diesem gleichnamigen Buch, im Kapitel 23, in den Versen 1 bis 17. Hiob antwortete und sprach: Auch heute lehnt sich meine Klage auf, seine Hand drückt schwer, dass ich seufzen muss. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seiner Stätte kommen könnte. So würde ich ihm das Recht darlegen und meinen Mund mit Beweisen füllen und erfahren die Reden, die er mir antworten und vernehmen, was er mir sagen würde. Würde er mit großer Macht mit mir rechten? Nein, er selbst würde Acht haben auf mich. Dort würde ein Redlicher mit ihm rechten und für immer würde ich entrinnen meinem Richter. Aber gehe ich nach Osten, so ist er nicht da. Gehe ich nach Westen, so spüre ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so schaue ich ihn nicht. Verbirgt er sich im Süden, so sehe ich ihn nicht. Er aber kennt meinen Weg gut. Er prüfe mich, so will ich befunden werden wie das Gold. Denn ich hielt meinen Fuß auf seiner Bahn und bewahrte seinen Weg und wich nicht ab. Und übertrat nicht das Gebot seiner Lippen und bewahrte die Reden seines Mundes bei mir. Doch er hat beschlossen, wer will ihn wehren? Und er macht's, wie er will. Ja, er wird vollenden, was mir bestimmt ist und hat noch mehr derart im Sinn. Darum erschrecke ich vor seinem Angesicht und wenn ich darüber nachdenke, so fürchte ich mich vor ihm. Gott ist's, der mein Herz mutlos gemacht und der Allmächtige, der mich erschreckt hat. Denn nicht der Finsternis wegen muss ich schweigen und nicht, weil Dunkelheit mein Angesicht bedeckt. Drei Gedanken dazu. Gott anklagen heißt, Gott für alles Geschehen verantwortlich zu machen. Ist das Leid in der Welt, mein persönliches Leid, das Werk Gottes? Und drittens, was hat Gott mit dem Leid dieser Welt und meinem Leid zu tun? Zum Ersten. Gott anklagen heißt, Gott für alles verantwortlich machen. Seit Menschen es mit Gott zu tun haben, stehen sie vor der Herausforderung, dass sich in jeder Generation abbildende Leiden in der Welt und im persönlichen Leben in Beziehung zu setzen mit Gottes Liebe, Güte, Gottes Hilfe und Zuwendung. Die sich daraus ergebenden Fragen bohren oftmals tiefe Löcher in die Seele. Wo ist die Ursache für mein Leiden? Habe ich als Christ etwas falsch gemacht und bekomme nun die Rechnung dafür? Wo ist denn Gott im Leid dieser Welt und insbesondere in meinem Leid? Ist er überhaupt da? Wer könnte den Leidenden diese Fragen verdenken? Vielleicht hat man jahrelang in einer Gemeinde mitgearbeitet, viel für Menschen im Sinne des Evangeliums gemacht. Und nun trifft mich dieses Leid. Ausgerechnet mich. Und wenn ich Gott frage, bekomme ich keine Antwort. Er schweigt. Hallo Gott, hörst du mich überhaupt? Genauso argumentiert Hiob. Ich hielt meinen Fuß auf seiner Bahn, so sagt er, und bewahrte seinen Weg und wich nicht ab. Ich war doch immer auf deiner Seite, Gott, und habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Das muss man erstmal sagen können, oder? Hiob interpretiert sein Schicksal aber als Tat Gottes. Auch heute lehnt sich meine Klage auf, seine Hand drückt schwer, dass ich seufzen muss, doch er hat's beschlossen, wer will ihm wehren? So haben wir es gehört. Und Hiob klagt ihn resigniert an, hat er sich nicht immer vorbildlich verhalten? Was kann Gott ihm vorwerfen? Wüsste er doch nur, wo er ihn finden könnte, dann würde er Gott zur Rede stellen und Beweise seiner Unschuld vorlegen. Und dann liebe sicher ein Freispruch und Rettung aus dem Leid. Wir erleben hier einen sehr selbstbewussten Hiob. Aber genau diese Unschuldsüberzeugungen wollten ihm, man erinnere sich, wer die Geschichte gut kennt, seine Freunde austreiben. Wir erinnern uns an sie, auch wenn sie in diesem Textabschnitt nicht genannt werden. Er muss doch etwas falsch gemacht haben, sonst hätte Gott ihn doch nicht bestraft. Leid muss einen hintergründigen Sinn haben. Und wenn er keine Sünde begangen hat, muss er vielleicht für seine Familie büßen. Wir erinnern uns an die Frage der Jünger bezüglich des Blindgeborenen. Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Dass er blind geboren ist. Johannes 9. Aber heißt das nicht alles auch zu Ende gedacht? Diese Welt ist die Theaterbühne einer himmlischen Welt, auf der nichts passiert, was der Regisseur und gleichzeitige Drehbuchautor nicht geplant hat. Alles, was geschieht, geschieht durch Gottes Willen und ist letztlich sein Tat. Ist das nicht die Folgerung aus diesen Gedanken? Gerne benutzen Brüder und Schwestern da ja auch schon mal den Satz bei Krankenbesuchen: Gott macht keine Fehler. Hiobs Freunde lassen grüßen. Doch fühlen wir uns als Christen und gottgläubige Menschen bei dem Gedanken wirklich wohl? Der liebe Gott schickt mir den bösen Krebs, um vielleicht ein anderes Ziel zu erreichen? So als pädagogische Maßnahme? Wir wenden sicher schnell ein, dass das so nicht verstanden werden darf. Gott lässt es eben nur zu und hat da vielleicht einen bösen Mitarbeiter, der für das Böse zuständig ist. So wird es uns ja auch im Hiob-Buch am Anfang erläutert. Doch kommt Gott wirklich dabei besser weg? Etwas Böses zuzulassen, obwohl ich es verhindern könnte? Ist das so viel besser, als das Böse selbst zu tun? Selbst unser Strafrecht kennt den Begriff der unterlassenen Hilfeleistung. Das ist natürlich starker Tobak, Gott anzuklagen, weil er nicht hilft. Aber genau das macht Hiob. Für ihn sind drei Dinge klar. Gott ist da. Er ist der Verursacher seines Leidens. Es gibt keine Erklärung dafür, außer jener, dass Gott es so gewollt hat. Vers 13. Doch er hat's beschlossen, wer will ihm wehren? Aber ist das eine befriedigende Antwort? Sitzt Gott in seinem himmlischen Stuhl und schaut nur zu, wie ich und die Welt im Leid vergeht? Hat er nicht es sogar selbst gewollt? Oder gibt es nicht doch Zufälle und Begebenheiten, die einfach so im Laufe der Welt funktionieren? Ist das Leid in der Welt und mein persönliches Leid wirklich das Werk Gottes? Wer als Atheist auf das Leid der Welt blickt und die persönlichen Leidensgeschichten sieht, hat es offenbar leichter. Ohne diese Fragen, ohne einen existierenden Gott, geschieht alles schicksalshaft zufällig. Das nimmt aber keineswegs den Frust und die Verzweiflung angesichts der Sinnlosigkeit und oftmals der Unfähigkeit, einen Verursacher anzuklagen, was wir ja immer gerne tun und suchen, etwa nach einer Erdbebenkatastrophe. Es bleibt dann nur der Aufruf, sich irgendwie gegen das Leid zu stemmen. Nicht selten erscheint das aber als Kampf gegen Windmühlenflügel. Gleichwohl gibt es auch bemerkenswerte Erfolgsgeschichten. Menschen haben bis heute Großartiges geleistet, um Leid zu mildern oder zu vermeiden. Sicher mehr als die Hälfte der Patienten in der genannten Reha-Klinik hätte ich vor 20, 30 Jahren nicht kennengelernt. Anne gewiss auch nicht. Die damals lebenden Kranken konnten noch nicht von den vielen medizinischen Fortschritten der Gegenwart profitieren und sind eben verstorben. Und erst recht ein Hiob konnte nicht zum Hautarzt gehen, um etwa seine Geschwüre erfolgreich behandeln zu lassen. Aber wenn Gott alles bestimmt, müsste man dann nicht sogar auf eine Therapie verzichten, weil Gott doch die Krankheit gewollt hat? Wie genau ist das Verhältnis zwischen ärztlicher Leistung und Gottes Wirken? Haben Christen etwa eine Art Zusatzbetreuung oder gar Versicherung, somit Anspruch auf Gottes helfendes Eingreifen? Als ich 15 wurde, bin ich auf einer Freizeit zum Glauben an Jesus Christus als meinen Erlöser gekommen. Ich habe mich fortan als Mitarbeiter im Reich Gottes gesehen. Drei Jahre später verstarb meine Mutter einen schrecklichen Tod, Lungenkrebs, aber nicht Raucherin. Als ich 24 war, starb eine gute Freundin und überzeugte Christin mit 21 an einer heimtückischen Krankheit. Die Reihe dieser Schrecken wäre über die Jahrzehnte mit Namen zu ergänzen und fortzusetzen. Und in diesem Jahr, das war das bisher letzte, mussten wir Eduard beerdigen. Einige kennen ihn, der als Mensch immer Gott vertraute. Mit 40 plötzlich starb und seine Frau und seine 5 Kinder mussten am Grab stehen. In meinem Studium lernte ich Kurt Marti kennen, ein reformierter Pfarrer in Bern. Auf evangelischen Beerdigungen wird häufiger am Grab die Floskel verwandt: Es hat Gott dem Herrn gefallen, unseren Bruder, unsere Schwester zu sich zu nehmen. Kurt Marti wählte eine andere Formulierung. Es hat Gott dem Herrn überhaupt nicht gefallen, dass dieser Mensch sterben musste. Das ruft den dritten Gedanken auf, verbunden mit der Frage: Was hat Gott mit dem Leid dieser Welt und mit meinem Leid zu tun? Wir haben verstanden, dass Hiob antworten würde: Mein Leiden ist Gottes Wille. Er ist verantwortlich. Aber so richtig glücklich wird er selbst nicht mit dieser Feststellung, denn er ergänzt: Wenn ich darüber nachdenke, so fürchte ich mich vor ihm. Vers 15. Was ist das für ein lieber Gott, dem es gefallen hat, dass ich leide oder gar zu Tode komme? Den kann man doch nur fürchten, oder? Besagter Kurt Marti, 2017 mit 96 Jahren in Bern übrigens verstorben, würde zustimmen und das doch zugleich als völlig falsches Bild von Gott bezeichnen. Unser Gott ist nicht ein Gott, der Tod und Leid in seinem Instrumentenkasten hat, sondern Leben und Hoffnung. Er ist der Mitleidende, dem weder mein Leid noch das Leid der Welt egal ist. Er ist nicht der Verursacher der mannigfaltigen Leiden in dieser Welt. Für Kriege und Konflikte, Hungersnöte, Unfälle, Krankheiten und was Menschen sonst so widerfährt. Also scheint die Antwort auf meine Frage klar zu sein. Was hat Gott mit dem Leid zu tun? Er hat nichts damit zu tun. Es ist der natürliche Lauf dieser Welt, die insgesamt heute wie zu Hiobs Zeiten in keinem guten Zustand ist. Ich spüre und sehe eure Fragezeichen. In der Tat wird es nun kompliziert. Die mir gegebene Zeit, ohnehin schon zu lang, reicht nicht, um alle sich ergebende Fragen zu beantworten. Aber so viel sei gesagt. Gott hat nichts damit zu tun und doch alles. Hiobs Freunde werden in Kapitel 42 nicht umsonst von Gott, sagen wir, abgewatscht. Denn sie machen es sich viel zu einfach. Leiden, Folgen. Gott ist der, der mitleidet, nicht als machtloser Bedauerer, sondern als Gestalter einer neuen Zukunft über den Tod hinaus. Tod und Leid haben nicht das letzte Wort. Dafür wurde schließlich Jesus zum Christus, der sich mit auch den Verantwortungslosigkeiten der Menschen, meiner eigenen, etwa für meine Gesundheit, mit ans Kreuz hat er das alles genommen. Und ja, Gott kann auch eingreifen, lindern, befreien und erlösen vom Leid. Jedes Gebet wäre sinnlos, wenn wir daran zweifeln. Aber die sehr unterschiedlichen Leben auch der Christenmenschen sind nicht mit menschlicher Logik, unserer menschlichen Begrenztheit auf eine einfache Formel zu bringen. Ich erinnere an die Worte Jesu zu seinen Jüngern im Johannesevangelium. Jesus ist und war der Mitleidende, wie uns so oft bezeugt wird. Er heilte den Blinden als einen von vermutlich Dutzenden von Blinden. Wir lesen, damit die Werke Gottes offenbar werden an ihm, Johannes 9. Und wer jemals ein ernsthaftes Leiden hatte, der weiß darum, wie kräftigend Gebete sein können. Das kann ich nur für mich bezeugen. Das gehört auch zur Medizin Gottes. Heilung selbst ist aber immer unverfügbar, medizinisch wie geistlich. Ich fasse zusammen. Gott anklagen heißt, Gott für alles Geschehen verantwortlich machen. Das eigene Leid und die vielfältigen Leiden in dieser Welt führen Christen und gottesfürchtige Menschen über die Verzweiflung in die Klage gegen Gott. Hannes Frage ist zutiefst menschlich. Warum hast du das zugelassen und nichts getan? Ist dir mein Leid egal? Doch damit mache ich Gott heute und morgen für alles Geschehen mindestens mitverantwortlich. Menschen sind die Verantwortung los. Zum Zweiten ist das Leid in der Welt und mein persönliches Leid das Werk Gottes. Das Weltgeschehen hat eine eigene, ja bisweilen diabolische Dynamik. In diese Zusammenhänge sind wir hineingeboren und unterliegen den Kräften und Fürsten dieser Welt. Der Mensch ist zur Freiheit verdammt, sagte einmal der Atheist Jean-Paul Sartre und formulierte damit ungewollt und hat es ungewollt verstanden, die Paradiesgeschichte. Gleichzeitig ist er aber damit auch in die Verantwortung gesetzt für sein und das Leben anderer. Kriege, Krankheiten, Hunger, Umweltkatastrophen sind oft selbst verursacht. Christen, für die ein allmächtiger Gott existiert, kommen in noch größere Dingschwierigkeiten. Biblisch bezeugt ist oftmals das Glück der Gottlosen, wir kennen das aus den vielfältigen Psalmen, wo das so gesagt wird und das Leid der Gottestreuen dort gesagt wird. Ist mein Gott für mein Leid verantwortlich? Das ist das Dritte. Was hat Gott mit dem Leid dieser Welt und meinem Leid zu tun? Gott hat keinen Gefallen an meinem Leiden und am weithin desolaten Zustand dieser Welt. Gott will das Leben, nicht das Leid und schließlich die Überwindung des Todes. Er ist der Mitleidende. Als solchen dürfen und sollen wir ihn ansprechen und darin zu ihm beten. Daraus ergeben sich neue Kräfte und Perspektiven, die auch sogar Heilung bringen können. Dafür bin ich auch Zeuge. Ja, er wird vollenden, was mir bestimmt ist, und hat noch mehr derart im Sinn. Vers 14. So sagte es Hiob. Und er und wir haben bis zum Ende unserer Tage nicht den Überblick und darin die letzte Antwort auf jene, auch am Ende dieser Predigt, offen gebliebenen Fragen. Der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.